Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Britta Fecke und diesen Themen. Wir fragen, wie es bei der Umstellung auf klimafreundliche Heizung eigentlich um die Klimabilanz der Pelletheizung steht. Wir hinterfragen ein großes Froschschenkelgelage in den Vogesen und erklären, wann sich Tagesgeldkonten wieder lohnen. Im Verbrauchertipp geht es um den richtigen Kindersitz für das Fahrrad. Die Bundesregierung hat das Gebäudeenergiegesetz für den Austausch von Öl- und Gasheizung beschlossen. Ab dem kommenden Jahr dürfen nur noch klimafreundliche Heizungen neu eingebaut werden. Das heißt, sie müssen zumindest 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Inwieweit der Einsatz von Biomasse, also auch Holz-Pellet-Heizung, auf dieses 65%-Ziel angerechnet werden und ob Pellet-Heizung tatsächlich klimafreundlich sind, darüber möchte ich nun mit Dr. Klaus Hennenberg sprechen. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter mit den Schwerpunkten Waldmodellierung und Nachhaltigkeitsanforderungen für Biomasse beim Öko-Institut. Herr Hennenberg, erfüllt denn eine Pelletheizung überhaupt das 65%-Ziel nach der neuen Gesetzgebung?
Ja, schönen guten Morgen, Klaus Hennenberg. Die Pelletheizung erfüllt diese Anforderungen. Und zwar gibt es Nebenbedingungen für Holzenergie. Die eine ist, dass eine solare Wasserbereitung parallel laufen muss. Die Staubemissionen müssen relativ niedrig sein. Das System muss in einen Pufferspeicher eingebunden sein. Das heißt, Warmwasser muss zwischengespeichert werden können. Und die Anlage muss automatisch beschickt werden können. Und Pelletheizungen erfüllen in allermeisten Fällen genau diese Anforderungen.
Was heißt automatisch beschickt?
Das heißt, es muss nicht per Hand, wie beim Schaltholzofen, das Holz reingelegt werden, sondern es muss automatisch durch eine intelligentere Steuerung als den Menschen, der es nur gelegentlich macht, erfolgen.
Sie haben den Holzofen ja gerade schon kurz angesprochen. Erfüllt er auch dieses 65%-Ziel?
Also unter diesen, also immer diese Anforderung, Erfüllungsoption ist es danach nicht, weil Schaltholzöfen in der Regel eben nicht automatisch befüllt werden und sie meistens auch nicht an Pufferspeicher angebunden sind. Das heißt, und die Staubemissionen häufig auch recht schlecht sind. Das heißt also, dass in einem Neubau, jetzt nicht auf Altbauten bezogen, sondern erstmal also bestehende Heizanlagen, sondern neu eingebaute Heizanlagen würden und nicht unter dieser Erfüllungsoption für die 65% erneuerbare Energien fallen.
Das eine sind ja die, wie Sie es nennen, Erfüllungsoptionen. Das andere ist ja eigentlich das große Ziel, was dahinter steckt, nämlich CO2-Emissionen einsparen. Wie klimafreundlich ist denn diese Pelletheizung eigentlich? Also dieses Heizen mit Holz, das ja immer als klimafreundlich verkauft wird.
Ja. Also grundsätzlich ist immer zu sehen, jeden Kohlenstoff, den ich verbrenne und der in die Atmosphäre geht, ist natürlich CO2-Emission. Wenn ich die Option habe, als Alternative das Holz auch stofflich zu nutzen und dann in langlebige Produkte wie Dämmstoffe oder in Bauholz zu bringen, Spanplatten etc., dann ist es immer die bessere Option. Das heißt also, wenn ich jetzt im Sägewerk Restholz habe und es in Pellets pressen kann für die energetische Nutzung oder Spanplatten erzeugen kann, sollte es in die Spanplatten gehen. Aktuell ist der Weg eher in die Pellets, weil eben die Fördermittel anders ausgerichtet waren.
Das heißt also, klimafreundlicher wäre eigentlich eine andere Förderung.
Das ist richtig, genau. Es sollte eigentlich eine Umsteuerung geben. Und die andere Frage ist halt dann auf der Waldebene, sollte das Holz aus dem Wald entnommen werden, um damit Energieholz zu erzeugen, wie zum Beispiel Schaltholznutzung. Und da sollte immer in Abhängigkeit von der Struktur des Waldbestandes geschaut werden, ob es vorteilhafter ist, eben den Kohlenstoff weiter in dem Wald zu speichern und dort den Vorrat zu erhöhen, oder ob es nötig ist, den Wald umzubauen, damit er halt klimastabil wird. Also angenommen, wir haben jetzt stabile Buchenwälder, die auch die letzten Trockenjahre verhältnismäßig gut überstanden haben, wäre es eine Option, dort den Vorrat weiter aufzubauen. Sind wir aber in instabilen Fichtenreinkulturen, die halt ein hohes Risiko haben, zusammenzubrechen, wäre es dort sinnvoller, das Holz zu entnehmen und dann stofflich zu nutzen. Und wo es stofflich keinen Sinn macht oder nicht geht, dann halt auch energetisch.
Aber eine Pressholzplatte geht eigentlich immer, oder?
Zumindest was wir von den Holzexperten, Holzverwendungsexperten hören, sind sehr große Anteile des Holzes, das heute energetisch genutzt wird, durchaus auch stofflich nutzbar. Es ist halt die Frage, wie schnell können solche Nutzungen auch hochgefahren werden? Wie viel teurer sind sie ökonomisch gesehen? Es gibt auch Stoffströme, bei denen sind die Umweltaufwendungen viel höher, wenn man versucht, sie doch stofflich zu nutzen, so Abfallströme und so weiter, da macht es dann keinen Sinn. Aber sobald man einen relativ sauberen Stoff hat, wie auch bei Pellets, macht es durchaus Sinn, eben den stofflichen Pfad zu favorisieren.
Wäre das Label treibhausgasneutral für Pelletheizungen statthaft?
Es liegt immer dran, wogegen ich es vergleiche. Wenn ich jetzt die Pellets als Reststoff nehme und nicht die Waldfläche mit berücksichtige in der Bilanzierung, dann sind sie besser als die fossilen. Wenn ich aber den Wald mitrechne, dann wird die Bilanz plus minus null. Wenn ich dann in der Bilanz als Vergleichssystem reinrechne, dass er die stoffliche Nutzung, den Kohlenstoff speichern könnte, dann ist in jedem Fall die Pelletheizung schlechter. Das heißt also, es liegt immer dran, welches Vergleichssystem nehme ich, und wenn ich die Pelletheizung gegen eine stoffliche Nutzungsvergleiche, ist sie die schlechtere Option. Und damit wäre eigentlich die Aussage, wir könnten was Besseres tun, als die Pellets verbrennen.
Jetzt heißt es ja auch immer, man würde nur Restholz verwenden, also eigentlich was man sowieso für nichts anderes mehr nutzen könnte. Stimmt das so?
Also in dem Sinne nicht, weil insgesamt wird in Deutschland werden ungefähr 20 Millionen Festmeter zum Beispiel für Scheitholz entnommen. Ungefähr nochmal 2-3 Millionen Festmeter für Pellets. Das, was in die Pellets geht, das ist Sägerestholz. Das ist, kann man sagen, das ist nicht Abfall, aber ein Nebenprodukt. Das entsteht, weil man ja eine hochwertige stoffliche Nutzung für Sägeholz haben möchte, Bauholzbalken etc. Aber diese ganze Ebene der Scheitholznutzung, dort ist doch ein recht hoher Teil dabei, der eben nicht Durchforstungsholz ist, sondern wirklich eingeschlagenes Stammholz, was man durchaus auch hätte im Wald stehen lassen können, oder was eine Qualität hat, die durchaus ins Papier oder in Spanplatten gehen könnte, aber aufgrund der Marktpreise dann doch verstärkt in die Verfeuerung geht. Und da sind durchaus noch Potenziale, wo man das auch in andere Kanäle wandern lassen könnte.
Können Sie mir das noch in einem Satz zusammenfassen? Also es geht viel mehr Holz in diese Scheitholzöfen als in die Pelletheizung?
Ja, um Faktor 10.
Hui.
Also ungefähr 10-fache Menge geht in die Scheitholzöfen.
Vielen Dank für diese Einschätzung und die guten Erklärungen, was die Stoffprozesse so anbelangt. Ich sprach mit Dr. Klaus Henberg. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Öko-Institut in Darmstadt. In dieser Woche haben sich die alarmierenden Veröffentlichungen verschiedener Fachgremien, die sich mit dem Klimawandel und seinen Folgen befassen, gehäuft. So hat der Klimawandel die Durchschnittstemperatur in Europa schon jetzt um 2,2 Grad erhöht im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Das ging aus dem gestern veröffentlichten Bericht der Europäischen Erdbeobachtungskommission Copernicus hervor. Demnach war das letzte Jahr das 8. in Folge, das zu den wärmsten der bisherigen Wetteraufzeichnung zählt. In Europa war der Sommer sogar so heiß wie noch nie. Und nicht nur Europa leidet unter Hitze- und Wassermangel. Indien kennt die Dürre während der Trockenzeit sowieso. Aber auf dem Subkontinent steigen die Temperaturen ebenfalls. Die Hitze nimmt zu, die Wasserproblematik ebenfalls. Jetzt kommt im Bundesstaat Kerala erschwerend hinzu, dass die Seen, bisher eigentlich die wichtigste Süßwasserquelle, versalzen. Eine Folge des Klimawandels, aber nicht nur, wie Udo Schmidt erklärt.
Anthony Kutapasera weiß, wovon er spricht. Seine Familie lebt seit mehr als 100 Jahren in einem kleinen Haus ganz in der Nähe der 600.000 Einwohnerstadt Kochi. Der Mann in seinen 60ern, bekleidet mit einem hellblauen T-Shirt, das über dem Bauch ein bisschen spannt, und einem Lungi, einer Art Wickelrock, steht vor dem, was einmal die Lebensart des kleinen Ortes war, der seine Heimat ist. Der Süßwassersee, um den sich lange, lange Zeit alles drehte. Vor 60 Jahren haben wir das Wasser hier für alles genutzt, wir haben es getrunken, wir haben damit gekocht. Wir waren alle von dem See abhängig. Inzwischen sieht er so aus. Anthony zeigt auf die wirklich kümmerlichen Reste des Sees, auf einen Tümpel mit grünem Wasser, kein Quell des Lebens mehr. Alle Seen und Brunnen in der Nähe von Kochi sehen ähnlich aus. Der steigende Meeresspiegel, also der Klimawandel, heftige Stürme, Brunnen, die viel zu stark genutzt wurden, das alles hat dazu geführt, dass das Wasser immer salziger wurde. Anfangs nicht mehr trinkbar, dann auch zu salzig zum Kochen oder Waschen, inzwischen weitgehend verschwunden. Bijoy Nandan ist Kopf des Meeresdepartments der Technischen Universität Kuching. Wenn man sich die Studien der vergangenen 15 bis 30 Jahre anschaut und sie vergleicht, dann ist deutlich zu erkennen, dass die Versalzung rasend schnell zunimmt. Und das ist eindeutig auf die globale Erwärmung und den steigenden Meeresspiegel zurückzuführen. Also wird nun in dem 600-Seelenort, in dem Anthony Cutapacera lebt, das Wasser mit Lastwagen herangebracht. Anfangs floss es durch Leitungen, aber die hatten immer wieder Löcher. Frauen vor allem schleppen jede Form von Gefäß über lange Strecken, um wenigstens vernünftig kochen zu können. Mit kleinen Booten werden die Eimer und Töpfe zu entfernten Häusern gebracht. Pater John Key hat die Wasserverteilung organisiert. Traditionell gab es schon immer die Seen hier. Jetzt ist das alles verschwunden. Das Meerwasser ist mit dem Grundwasser vermischt. Also müssen jetzt alle ihr Wasser kaufen. Für 100 bis 200 Rupien am Tag, etwas mehr als 1 bis 2 Euro. Viel Geld für viele, ein Fünftel des täglichen Einkommens. Und niemand hat bisher eine Lösung des Problems parat.
Udo Schmidt berichtete aus Indien. Die Zinserhöhung der Notenbanken haben einen positiven Nebeneffekt für Sparer, denn die Banken geben die gestiegenen Zinsen nun allmählich an die Verbraucher weiter. Unter welchen Bedingungen es höhere Tagesgeldzinsen gibt und bei welchen Banken und unter welchen Konditionen überhaupt, das hat Bohin Kim für uns recherchiert.
In den vergangenen Jahren konnten Sparerinnen und Sparer nur wenig Zinsen auf ihre Ersparnisse verbuchen, da die Zinsen aufgrund der Niedrigzinspolitik der Notenbanken sehr gering waren. Doch nun hat sich das Blatt gewendet. Banken geben die steigenden Zinsen allmählich an die Verbraucher weiter. So sind 3% Zinsen, die unter bestimmten Bedingungen geboten werden, kein Einzelfall mehr. Sebastian Schick, Chefredakteur des Verbraucherportals bialo.de, sieht darin einen durchdachten Schachzug. Denn die hohen Zinsen seien ein Kundenmagnet und die Banken bekommen die Kosten für die Zinsen an anderer Stelle zurück.
Wenn die kurzfristig überschüssige Liquidität bei der EZB parken, kriegen sie jetzt 3%, vielleicht im Sommer sogar 4%. Und wir gehen davon aus, dass das jetzt auch peu à peu auch bei den Genossenschaftsbanken und Sparkassen allmählich bei den Kunden ankommt.
Und das weckt bei vielen Kunden Begehrlichkeiten. Doch viele der Angebote gelten nur für Neukunden, um diese für die Bank zu gewinnen. Auch schwankt die Zinsdauer je nach Bank. Bei manchen gibt es die höheren Zinsen nur für 3 Monate, bei anderen über einen etwas längeren Zeitraum. Wer immer wieder von den Zinssätzen profitieren wolle, müsse laut Sebastian Schick dranbleiben.
Da muss man natürlich aktiv sein auch und auch bereit sein, mal die Bank zu wechseln nach 6 Monaten, wenn der Neukundenzins ausläuft. Dann kann man das Konto kündigen.
Grundsätzlich gilt, Banken sind bereitwilliger, bessere Verzinsungen zu bieten, wenn ein höheres Guthaben auf dem Konto ist. Ein weiterer Faktor ist die Dauer der Anlage. Wer bereit ist, sein Geld längerfristig anzulegen, kann ebenfalls von höheren Zinsen profitieren. Viele Banken locken Kunden derzeit auch mit Festgeldangeboten. Allerdings müssen Festgeldsparer bis zum Ende der Laufzeit durchhalten. Sie kommen über die Laufzeit nicht an ihr Kapital und erhalten bei einem vorzeitigen Ausstieg oft keine oder sehr geringe Zinsen. Festgeldangebote bieten im Vergleich zu Tagesgeld derzeit aber kaum höhere Zinsen. Grundsätzlich ist die Zinsentwicklung aus Sparersicht aber positiv für die Zukunft, sagt Christian Kopf von Union Investment.
Wir sind jetzt in der Situation, wo sowohl auf der Zinsseite als auch auf der Aktienseite wir wieder richtigen Kapitalertrag haben. Wir kommen aus einer Periode von 10 Jahren ungefähr, wo es quasi Nullzinsen gab oder sehr, sehr niedrige Zinsen. Also wir haben da durchaus eine Möglichkeit, Geld zu verdienen, indem wir einfach sparen und geduldig sind.
Kunden sollten trotz steigender Sparzinsen die Inflation jedoch nicht vergessen. Noch gleichen die Sparzinsen die hohe Inflation nicht aus. Erst wenn die Verzinsung höher ist als die Inflation, haben die Sparer real mehr Geld zur Verfügung. Für die nächsten 12 Monate erwartet Christian Kopf eine Inflation in Deutschland von 3,5%. Dennoch, Tages- und Festgeld haben einen Vorteil. Sie gelten als vergleichsweise sichere Geldanlage. Bei Banken in Deutschland sind Guthaben bis zu 100.000 Euro pro Kunde und Bank durch die Einlagensicherung geschützt. Fazit: Mit steigenden Zinsen kann sich das Sparen auf einem Tagesgeldkonto wieder lohnen. Kunden sollten aber die Bedingungen prüfen und Angebote vergleichen.
Bohyun Kim mit dem Spartipp. Und jetzt gibt es einen sehr harten Themenwechsel. Es ist schon sehr erstaunlich, was unter dem Begriff Kulinarik alles subsumiert wird. An diesem Wochenende wird in Vittel in den Vogesen das sogenannte Fest der Frösche begangen. Dabei wird eben nicht der Frosch gefeiert, sondern rund 7 Tonnen Froschschenkel verzehrt. Woher diese Mengen kommen und unter welchen Bedingungen sie verzehrfertig gemacht werden, darüber möchte ich jetzt mit Dr. Sandra Altherr sprechen. Sie ist Biologin und Mitbegründerin der Umweltschutzorganisation Pro Wildlife. Frau Altherr, ich habe ja die Zahl genannt, geschätzt 7 Tonnen Froschschenkel werden verzehrt. Wie viele Frösche müssen denn dafür getötet werden?
Ja, hallo erstmal. Also das ist für diese 2 Tage, für dieses Fest, geschätzte 350.000 Frösche. Und das ist, was den gesamten Verbrauch angeht, im Jahr nur ein Bruchteil.
Wie hoch ist denn der gesamte Verbrauch im Jahr?
Also die EU importiert jedes Jahr durchschnittlich 4.070 Tonnen Froschschenkel. Und wenn man das umrechnet auf die Größe der einzelnen Schenkelchen, sind das 80 bis unfassbare 200 Millionen Frösche. Die allermeisten davon immer noch aus der Natur eingefangen.
Und wo kommen die her? Aus welchen Habitaten?
Also inzwischen ist Indonesien der Hauptlieferant für diese Frösche und die Bestände in Indonesien gehen auch schon zurück. In den 60er bis 80er Jahren hatte die EU auch schon diese Froschschenkel importiert. Da kamen sie damals aus Bangladesch und Indien. Dann sind die Bestände dort so zusammengebrochen, dass beide Länder den Export gestoppt haben. Indonesien liefert seitdem und inzwischen auch die Türkei und Albanien. Und aus diesen Ländern wissen wir, dass die wilden Froschbestände dort zurückgehen, dramatisch.
Der dramatische Rückgang ist das eine. Welche ökologischen Folgen durch diese Dezimierung der Froschpopulation in Indonesien und jetzt auch in der Türkei ergeben sich denn noch?
Ja, das wird unterschätzt. Also Frösche haben wirklich eine ganz zentrale Rolle einmal im Ökosystem. Die Kaulquappen sichern die Qualität von Flüssen, von Bächen, von Teichen. Und die großen Frösche sind eine riesige Insektenvernichtungsmaschine. Also überall dort, wo Frösche fehlen in der Natur, steigen die Plagen von Insekten und Schnecken. Und ja, wie reagiert der Mensch, wenn es viele Insekten hat, die er nicht mag? Es werden Pestizide eingesetzt auf den Reisfeldern. Das bedeutet einerseits, dass das irgendwann auch wieder zurück auf den Menschen kommt. Und zum anderen, dass diese Gifte natürlich in den Gewässern sind und dann eben die verbliebenen Frösche nochmals schädigen. Das ist also eine Teufelsspirale.
Nun sind ja Frösche auch oft in den Gebieten, in denen auch das Malaria-Risiko relativ hoch ist.
Ja. Genau, das kommt noch dazu.
Ja. Neben dem ökologischen Aspekt gibt es ja auch den ethischen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie ich das jetzt wortneutraler formulieren soll. Aber wie werden denn diese Frösche ihrer Schenkel beraubt?
Also das ist auch etwas, was uns wirklich auf die Palme bringt. Diese Frösche sowohl in Indonesien, wir wissen es auch aus der Türkei und aus Albanien, diese Frösche werden lebend eingefangen nachts. Und dort dann zu den Fabriken transportiert, immer noch lebend. Und dort wird ihnen ohne die Betäubung die Beine abgetrennt. Mit einer Schere, Axt oder einem Messer. Und der obere Teil, also die Schenkel werden dann verarbeitet und der obere Teil wird sterbend verworfen. Also es ist an Grausamkeit kaum zu ist kaum zu toppen. Und man muss wissen, in der EU dürfen Frösche aus der Wildnis gar nicht gefangen werden für solche Zwecke. Und in der EU wäre die Tötung von Tieren ohne Betäubung nicht erlaubt. Und trotzdem scheren wir uns nicht und importieren diese Unmengen aus anderen Ländern.
Das heißt also, die EU-Gesetzgebung wird so umgangen, indem man es einfach aus dem Ausland einführt.
Ganz genau. Nach dem Motto, unsere Tiere werden geschont und was woanders passiert, schert uns nicht. Und deshalb haben wir auch diese Kampagne zusammen, Gott sei Dank, mit einer französischen Organisation, weil wir eben auch den Druck auf die französische Regierung brauchen. Und wir hoffen einfach, dass durch die öffentliche Berichterstattung jetzt eben auch die EU, und das sehen wir auch, dass es in ersten Schritten passiert, dass die EU jetzt willens ist, das Thema sich anzuschauen und wir hoffen schließlich auf ein Importverbot.
Wo werden denn die meisten Froschschenkel verzehrt? Frankreich, Belgien oder gibt es noch andere Länder?
Also Frankreich verzehrt 3/4 aller EU-Importe. Also wir haben in Deutschland auch einen kleinen Markt. Hier gehen die Leute manchmal zur französischen Woche im Hotel oder zum China- oder Mongolei-Restaurant. Da werden eben auch Froschschenkel oft verkauft. Ansonsten spielt Deutschland keine große Rolle. Frankreich ist der große Markt und dann mit ordentlichem Abstand Belgien, Luxemburg, Niederlande.
Ich sprach mit Sandra Alther von Pro Wildlife über das Fest der Frösche oder was da wirklich hintersteckt. Vielen Dank für die Einschätzung.
Vielen Dank auch.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Besonders wenn es um den Nachwuchs, um die eigenen Kinder geht, achten viele Eltern auf die Sicherheit. Das gilt nicht nur für Kindersitze, in denen die Jüngsten im Auto transportiert werden, sondern auch für Fahrradkindersitze. Worauf es beim Kauf ankommt, wann die Kinder frühestens darin unterwegs sein sollten und wann sie definitiv zu groß sind, darüber Axel Schröder.
Nachmittags um kurz vor vier ist viel los vor der Hamburger Kita, die Schmuddelkinder. Väter und Mütter holen ihre Kinder ab. Diejenigen, die ihren Nachwuchs auf dem Fahrrad transportieren, haben beim Kauf des passenden Sitzes vor allem auf Sicherheitsaspekte geachtet.
Dann hat der Kindersitz ja solche Riemen an den Füßen, damit die Füße nicht, wenn man hinfällt, dass die Füße daneben sind und dann gequetscht werden. Dann hat er eine kleine Polsterung, dass die kleine Maus bequem sitzt. Und man kann die Rückenlehne in der Höhe verstellen, sodass er auch mitwächst.
Wer den Fahrradkindersitz direkt ans Rad montieren möchte, hat zwei Möglichkeiten. Entweder sitzt das Kind hinter dem Elternteil über dem Gepäckträger oder vor ihm zwischen Sattel und Lenker. Wenn das Kind vorn sitzt, lässt sich während der Fahrt besser plaudern. Allerdings fehlen bei einigen Modellen eine Rückenlehne und Anschnallgurte, weiß Kaya Dehnkamp vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub, dem ADFC in Hamburg.
Was dann ein bisschen doof ist, wenn das Kind einschläft, das ist meiner Mutter immer mit mir passiert, dann lag ich auf ihrem Arm, während sie versucht hat, Fahrrad zu fahren, also nicht so praktisch.
Grundsätzlich gilt, auf die vorn montierten Fahrradsitze gehören nur Kleinkinder, die schon allein sitzen können. Und ab einem Gewicht von 15 Kilogramm muss der Nachwuchs auf die stabileren, hinten angebrachten Fahrradsitze umziehen. Ein Vorteil für die Kinder, die auf Radtouren hinter ihren Eltern sitzen, sie sind besser vor dem Fahrtwind geschützt. Und noch etwas kommt hinzu.
Höhere Sicherheit ist natürlich, wenn sie hinten sitzen und wenn die Kinder den Gurt auch nicht selber öffnen können.
Ob sich ein Gurtverschluss allzu leicht von den angeschnallten Kindern lösen lässt, können Eltern vor einem Kauf selbst überprüfen. Die Rückenlehne sollte so konzipiert sein, dass Kinder ohne Probleme auch mit Helm dort Platz nehmen können. Die Lehne und auch die Fußstützen sollten verstellbar sein, also mitwachsen können. Und noch ein Punkt sollten Eltern beachten, sagt Kaya Dehnkamp vom ADFC in Hamburg.
Ganz wichtig, man muss die maximale Belastung des Fahrrades beachten, die mit Eigengewicht, mit Kindergewicht, mit Kindersitz und eventuellen Einkäufen nicht überschritten werden darf.
Wer unsicher ist, wie schwer das eigene Rad bepackt werden darf, dem oder der können Profis in Fahrradwerkstätten weiterhelfen. Und sie können die nicht immer einfache Montage der Kindersitzhalterung übernehmen. Bei den ersten Fahrten mit dem Kind auf dem Rad sollten es die Eltern ruhig angehen lassen, rät Kaya Dehnkamp.
Man sollte auf jeden Fall Proberunden fahren, weil der Schwerpunkt sich ändert. Man kann sich nicht mehr so in die Kurve legen, so sportlich. Und da muss man schon aufpassen. Das ist anders.
Unangenehm wird es für Kinder, die hinten mitfahren und zwischen Lehne und dem vollgepackten Rucksack der Eltern eingezwängt sind. Abhilfe kann ein Frontgepäckträger schaffen. Der lässt dem Nachwuchs die Luft zum Atmen.
Und zum Schluss noch eine aktuelle Meldung. Ein Tempolimit von 130 Kilometer pro Stunde in Deutschland würde nach einer Studie neben dem Klimaschutzeffekt auch einen erheblichen wirtschaftlichen Nutzen haben. Eine internationale Forschergruppe ermittelte sogenannte Wohlfahrtsgewinne von mindestens 950 Millionen Euro pro Jahr. Besonders der eingesparte Treibstoff, weniger Unfälle, geringe Lieferkettenkosten und die Einsparung bei der Infrastruktur seien dafür neben dem Klimaschutzeffekt relevant. Das heißt es in einer Studie, die heute im Fachjournal Ecological Economics veröffentlicht wurde. Und damit entlasse ich Sie in den Tag. Britta Fecke bedankt sich fürs Zuhören.